Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Leipziger Buchmesse musste auch in diesem Jahr pandemiebedingt verschoben werden bzw. ins Internet wandern. Im Mai wird das Lesefest Leipzig liest in abgespeckter Form stattfinden und die wichtigen Literaturpreise werden natürlich auch verliehen. Gerade eben vor wenigen Minuten hat die Jury bekannt gegeben, wer in diesem Jahr auf der Shortlist steht für den Preis der Leipziger Buchmesse. Der wird ja in drei Kategorien verliehen: Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Aus unserer Lesart-Redaktion haben Wiebke Poromka und Christian Rabhansel diese Auswahl im Blick. Wiebke, wer hat es denn auf die Liste geschafft bei den Romanen?
In der Belletristik sind nominiert Iris Hanniker mit Echos Kammern, Judith Herrmann mit Daheim, Christian Kracht, Eurotrash oder auch Eurotrash, wie einige sagen. Dann ist dabei Friederike Mayröcker mit Da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete und schließlich Helga Schubert mit Vom Aufstehen.
Und bei den Sachbüchern, Christian Rabhansel?
Bei den Sachbüchern, da sind so nominiert Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen, Autobiografie der ethnografischen Forschung. Dann Dina, Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg. Michael Hagner, Foucaults Pendel und Wir. Christoph Möllers, Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik und Uta Ruge, Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang.
Das war jetzt erstmal nur die Aufzählung, wer es geschafft hat. Wiebke, waren Sie denn überrascht über diese Auswahl?
Allerdings, ich bin sehr überrascht und zwar deshalb, weil sich kaum Überraschungen finden auf der Belletristikliste, sondern mal etwas salopp gesagt, trifft man da auf lauter gute alte Bekannte. Daraus ergeben sich durchaus ganz interessante Konstellationen, wenn man zum Beispiel mal auf Christian Kracht und Judith Herrmann schaut. Das sind ja zwei SchriftstellerInnen, die in den 90er Jahren schlagartig bekannt geworden sind mit ihren Debüts, mit Faserland und Sommerhaus später. Und die sind zu Stars der neuen Literaturgeneration geworden. Dann in den Folgejahren auch immer ganz schön gescholten worden von der Kritik. Und jetzt erscheinen so gut ein Vierteljahrhundert später mit Daheim von Judith Herrmann und mit Eurotrash von Kracht, zwei Romane, zwei ganz hervorragende übrigens, die so eine Art Bogen zu schlagen scheinen zu den eigenen Anfängen, die was abschließen, vielleicht sogar was abrunden. Eurotrash, das ist so ein wirklich sehr gewitzter, aber auch sehr anrührender Roman, ein Spiel mit Autofiktion. Da treffen wir eine Figur, die heißt Christian Kracht, die hat mal einen Roman geschrieben, der hieß Faserland und die unternimmt jetzt einen Roadtrip mit der kranken Mutter. Und in Daheim, Judith Herrmann, da trennt sich eine Frau, nachdem die eigene Tochter ausgezogen ist, als sie erwachsen wurde, von ihrem Mann und zieht in ein Haus am Meer und probiert das eigene Leben so neu zu justieren. Und wenn man jetzt sagen kann, dass diese Romane so was Bilanzierendes haben, dann gilt das für zwei andere Bücher umso mehr, nämlich für das von Helga Schubert, die ist 81 Jahre alt geworden im Januar, und Friederike Mayröcker, die ist 96 Jahre alt. Und das sind wirklich Lebens- und Daseinsbilanzen, ganz unterschiedlich im Stil. Mayröcker, die schreibt so ja, surreal anmutende Montagen, poetische. Und Helga Schubert, die ist ja beim Bachmann-Preis ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr und ist dadurch erst nach Jahrzehnten wieder zum öffentlichen Schreiben zurückgekehrt. Und Vom Aufstehen, das sind ja eigentlich ganz schmucklose Erinnerungen an die Nachkriegszeit und an das Leben in der DDR. Iris Hanniker, die fällt so ein bisschen raus aus dieser Bilanzierungsreihe. Das ist so ein ganz schräger Liebes- und New York-Roman.
Christian Rabhansel, sind Sie denn auch so einverstanden mit dieser Auswahl, wie sich es gerade bei der Kollegin Wiebke Poromka angehört hat?
Ja, ich will mal da anknüpfen, wo die Kollegin Wiebke gleich am Anfang sagte, dass quasi nichts sie überrascht, beziehungsweise dass sie überrascht war, dass nichts Überraschendes drauf war. Ein Buch hat mich nämlich tatsächlich sehr überrascht auf der Sachbuchliste. Das war jetzt ein sehr langer Hinleitungssatz. Und zwar hat es mich überrascht, weil ich das Buch bislang ehrlich gesagt nur so aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte. Das ist nämlich Michael Hagner mit Foucaults Pendel und Wir. Hatte ich komplett übersehen, muss ich sagen. Der schreibt über diese Faszination dieser Versuchsanordnung, also dieses Pendel, langes Drahtseil, wir kennen das, es schwingt hin und her und es scheint sich so ganz langsam im Kreis zu bewegen. In Wirklichkeit dreht sich aber der Erdboden darunter hinweg. Und diese Faszination, hier etwas zu haben, was nicht etwa ein Modell ist, das das Weltall und dessen Wirkung veranschaulicht, sondern wo wir wirklich quasi der Kraft des Weltalls bei der Arbeit zugucken können. Warum das eine solche Faszination hat, die eben über die Naturwissenschaft hinausgeht, dem nähert er sich. Und da bin ich, wenn ich es mir dann jetzt noch genauer angucke, schon sehr gespannt drauf. Ein anderes, da war ich gar nicht überrascht, das ist Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen. Das hatten wir nämlich auch schon mal auf unserer Sachbuch-Bestenliste auf Platz 1 gewählt. Das ist ein ganz kluges, nachdenkliches und dabei auch immer wieder ziemlich witziges Buch. Sie ist ja Afrikanistin und sie schreibt eben diese, ja, sie nennt das eine Autobiografie der ethnografischen Forschung. Also wie sich das Selbstbild dieser Wissenschaft verändert hat, wie auch sie selbst sich verändert hat über die Jahrzehnte mit ihren Forschungsreisen, bei denen sie immer wieder feststellt, ich werde eigentlich hier selbst zum Objekt. Ich werde beobachtet. Ich werde genauso beschrieben. Und wie das zusammenspielt, ist sehr, sehr klug. Und sie beschreibt eben ihre Fehler, ihre eigenen, auch die Fehler ihres Faches und schafft damit ganz tolle neue Erkenntnis. Uta Ruge ist noch mit drauf, habe ich vorhin schon genannt. Die ist quasi Ethnologin ihres eigenen Heimatdorfes. Die ist ja so eine norddeutsche Bauerntochter. Und die beschreibt in Bauernland, wie sich, ja, am Beispiel ihres elterlichen Hofes, ihres elterlichen Dorfes, wie sich das eben alles verändert. Sie springt immer hin und her zwischen dem Heute und dem Damals. Und das Buch ist auch ganz toll. Das ist so süffig geschrieben. Also ich schmecke quasi die Landluft. Ich spüre diesen Boden, dieses Moor damals, die Trockenheit heute. Also wer bislang irgendwie so Landschaft für das Grüne da im Vorgarten gehalten hat, sollte mal dringend dieses Buch lesen. Man merkt auch so, wie sehr eben das Große und das Kleine zusammenhängt. Christoph Möllers, da kommen wir dann mehr so in die Politikwissenschaften rein, Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen Mechanik, der wollte nun ganz dezidiert nicht nochmal ein tagesaktuelles Buch dazu werfen auf den großen Berg der Bücher, die über das drohende Ende der liberalen Demokratie, des Rechtsstaats schreiben. Er schreibt also nicht darüber, wogegen müssen wir den Liberalismus verteidigen, sondern wofür. Und das ist also dezidiert keine durchgehende Theorie, sondern wirklich so ein liberales Mosaik. Also er sagt auch selber, wir können da drin blättern, wir dürfen querlesen, wir dürfen mal hier lesen, mal da lesen, uns da vertiefen. Das macht es, obwohl es ein durchaus nicht einfache Lektüre ist, macht es das natürlich deutlich genießbarer. Ja, und letztes Buch, dann Diener, ein anderer Krieg. Das zeichnet sich durch so eine Perspektivverschiebung aus. Er schreibt über den Zweiten Weltkrieg aber eben nicht, wie wir das gewohnt sind, chronologisch dem Aggressor Deutschland folgend, sondern er ordnet geografisch und er stellt eben dieses jüdische Palästina ins Zentrum, in den Fokus und damit natürlich das britische Empire. Und auch da verschiebt er so den Fokus, wenn ansonsten manchmal gefragt wird, warum haben denn die Briten so spät und so vorsichtig überhaupt eingegriffen und gehandelt, sagt er, falscher Blickwinkel, wir betrachten die als europäische Macht. Es war aber eigentlich ein strauchelndes globales Imperium, das ganz andere Sorgen hatte. Also auch ein interessanter Perspektivendreher und ja, der Platz auf der Schottis würdigt wahrscheinlich auch sein Lebenswerk, würde ich sagen, er ist 75.
Sie haben ja als Sachbuchredakteur hier bei uns das natürlich im Blick, was so alles erscheint. Gibt es da was, wo Sie dachten, na, das hätte doch unbedingt da drauf gehört?
Also ich muss sagen, ich vermisse schon ein bisschen, weil diese Liste ist grundsolide. Also das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Das sind 5 gute Bücher, die alle viele Leserinnen und Leser verdienen. Da ist kein falsches Buch drauf. Ich stelle mir nur die Frage, ergeben lauter Bücher, die nicht die falschen sind, wirklich eine richtige Liste? Sind lauter einzeln gute Bücher auch eine gute Liste? Und ich vermisse doch tatsächlich so die Thesen und die Themen, die eigentlich so dieses Jahr bestimmen und bestimmt haben. Also es gab so starke Bücher zum grassierenden Antisemitismus. Was ist denn mit der Pandemie, wie die unsere Gesellschaft verändert? Kann man natürlich sagen, auf irgendwie den dritten Blick ist Christoph Möllers mit den Freiheitsgraden, geht es irgendwie natürlich auch so um die Grundrechte in der Pandemie. Und natürlich kann man sagen, auf den dritten Blick ist Heike Behrendt, hat irgendwas mit unserer Rassismusdebatte zu tun. Aber so diese zwingende Logik, dass das jetzt eine Liste ist, die ich im Jahr 2021 lesen muss, die fehlt mir so ein bisschen. Wie gesagt, jedes einzelne Buch da drauf ist gut, aber ich hatte den Eindruck, die Jury flüchtet sich so ein bisschen ins zeitlos Grundsätzliche und drückt sich so ein bisschen weg.
Wie ist das bei Ihnen, Wiebke Poromka?
Ja, ich nicke hier schon ganz heftig. Ich würde auch so eine ganz grundsätzliche Kritik formulieren wollen, obwohl ich, habe ich ja eben schon gesagt, die 5 nominierten Belletristiktitel alle für sich schätze. Aber was zum Beispiel wie also ganz augenfällig ist und wie so eine programmatische Entscheidung der Jury zu sein scheint unter den Belletristik-Nominierungen, da ist keiner dieser Romane, über die im Frühjahr jetzt so viel gesprochen worden ist und die man so ein bisschen unter dem Stichwort Identitätspolitik subsumieren könnte. Also keine Sharon O'Toole, keine Mito Sanyal. Und auch jenseits dessen wirft eben die Liste überhaupt keinen Blick auf Bücher, die es eben jetzt in der Pandemie besonders schwer haben, also Bücher junger AutorInnen, sondern das sind Titel wie Kracht und Schubert, die stehen schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Judith Herrmann wird da sicher auch hinkommen. Und Friederike Mayröcker, ich Die ist vielfach ausgezeichnet als Lyrikerin. Ich verehre sie selbstverständlich, aber man fragt sich doch so ein bisschen, braucht Friederike Mayröcker jetzt eine Leipziger Liste? Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich hätte lieber, wäre ich auf ein paar Überraschungen gestoßen worden durch diese Liste.
Wir haben jetzt noch gar nicht über etwas gesprochen, was diesen Preis ja auch ungewöhnlich macht, nämlich dass er auch an Übersetzer verliehen wird. Da kann man ja die vollständigen Titel nochmal bei uns im Internet auch nachlesen. Aber wie ist denn das eigentlich, wie man das als Juror überhaupt beurteilen kann? Man kann ja gar nicht alle Sprachen, um die es da geht.
Ich finde das auch tatsächlich eine ganz knifflige Kategorie. Also es ist eine wahnsinnig wichtige Kategorie, weil uns so viele Bücher dadurch überhaupt erst zugänglich werden. Aber es fängt ja schon mal grundsätzlich bei der Frage an, ist eine gute Übersetzung eine, die möglichst dicht am Original bleibt? Eine, die mir vielleicht auch die Fremdheit des Originals näher bringt? Oder ist eine gute Übertragung eine, wo ich gar nicht merke, dass es ein übersetztes Buch ist? Ja, und dann halt die Frage, wie beurteile ich denn, wie viel das Original und die Übertragung miteinander zu tun haben? Dazu müsste man ja eigentlich die Sprache nicht nur leidlich sprechen, sondern eigentlich auch wirklich vergleichen können. Ich kenne nun Kolleginnen, die schon in dieser Jury gearbeitet haben und die dann da sehr, sehr akkurat das genau verglichen haben, weil sie eben auch so viele Sprachen können. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt diesmal so ist. Also da habe ich tatsächlich vor allem Fragezeichen. Wiebke, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie waren ja auch schon in dieser Jury.
Genau. Es ist, natürlich kann man aber beurteilen, sozusagen spiegelt die Übersetzung den Geist eines Buches wider. Und vor allen Dingen kann man sich übrigens auch, das nur sozusagen als kleines technisches Detail, man kann sich Gutachten einholen von Menschen, die eben eine übersetzte Sprache wirklich perfekt sprechen und hat da sozusagen noch ein bisschen eine Hilfe. Ich schätze diese Kategorie so besonders, weil sie auch dazu dient, Übersetzungsleistungen zu honorieren.
Die stehen so im Schatten sonst.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, weil dadurch oft so literaturgeschichtliche Schätze auch gehoben werden. Wenn wir jetzt auf die Liste aus diesem Jahr gucken, dann gibt es da zum Beispiel Tarjei Vesaas. Den hat Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt, ein norwegischer Autor, hier vollkommen unbekannt bis vor kurzem. Ganz magisch, befremdlich nimmt er uns mit zu so einer Außenseiterfigur Norwegen der 1950er Jahre. Ganz, ganz toll, dass man das jetzt lesen kann. Dann gibt es noch Miklos Csenkuti. Das ist ein Universalgenie, ein ungarisches von Timea Tanko übersetzt. Auch einfach ein Geschenk, dadurch darauf nochmal gucken zu können.
Jetzt müssen wir ganz kurz noch sagen, normalerweise, wenn die Messe stattfindet, dann wird dieser Preis ja immer gleich am ersten Tag verliehen. Fällt dies ja aus. Wie wird das stattfinden?
Dies Jahr tatsächlich, es ist ja alles in den Mai verschoben. Die ganzen Nominierten, die werden vorher schon mal in drei Podien vorgestellt, die wir ja auch im Deutschlandfunk Kultur senden. Das ist dann im Mitte Mai. Und die Preisverleihung ist nicht am ersten Abend, sondern ist dann verschoben auf den Freitagnachmittag der Buchmesse. Es ist der 28. Mai und die Gewinnerinnen, die Gewinner sind natürlich dann auch bei uns hier zu Gast.
Christian Raab-Hansel und Wiebke Poromka, vielen Dank für dieses Gespräch und wie es dann mit den Kandidaten weitergeht und ausgeht. Vor allem darüber werden wir natürlich im Programm von Deutschlandfunk Kultur berichten.